Ja, vielen Dank, Roger, für die Einführung. Vielen Dank auch nochmal für die Tagung und die Einladung und die Gelegenheit, hier sprechen zu können. Ich werde tatsächlich nicht mehr machen, als den Titel auszuführen, der ja extrem lang ist. Also sprechen über Deleuze-Pädagogiken als Ethik des Widerstands gegen funktionale Verdummung an Universitäten. Das heißt, ich verknüpfe zwei Dinge, eher eine polemische Skizze einiger neuerer Entwicklungen an Hochschulen, wo ich glaube, worüber man mal sprechen müsste, mit einem zweiten Teil, an dem ich tatsächlich da, Roger, recht länger schon arbeite, nämlich an Deleuze-Pädagogiken als Strukturierungsmoment seines Spätwerkes, und werde abschließend dann versuchen, Konsequenzen für die Lehre wenigstens anzudeuten, aber das bleibt auch ganz kurz. Das Ganze dauert hoffentlich nicht länger als 30 Minuten und geht jetzt los. Leicht lassen sich die Hochschulreformen der letzten Jahre mit der Kontrollgesellschaft in Verbindung bringen. Eines der Kriterien, die Deleuze, der das Wort Kontrollgesellschaft von William S. Burroughs übernimmt und zum Begriff ausbaut, nennt, ist die Ablösung des Examens durch kontinuierliche Kontrolle. Anwesenheiten, Arbeitsleistungen etc. werden tatsächlich engmaschiger erfasst, Seminare durch Module zu einem Parcours gruppiert und Seminarplätze online, und das heißt wortwörtlich oft an der Leine, vergeben. Die Universitäten sind aber noch nicht, und das haben wir hier ja schon diskutiert, vollständig in die Kontrollgesellschaft übergegangen. Also lediglich die kybernetische... Lediglich die kybernetische Steuerung von Studierenden in Studierendenströmen durch Module ist ein wirklich kontrollgesellschaftliches Element. Die Kontrolle von Anwesenheiten und Arbeitsleistungen wird zwar engmaschiger, aber deshalb noch lange nicht kontinuierlich. Die Prüfung als, das ist eine Formulierung von Foucault, wie alle erkennen werden, Mittel der guten Abrichtung nur exzessiver genutzt. Das Verhaftetsein in der Disziplinargesellschaft und die Verschärfung der Prozeduren erklärt auch, warum Universitäten vielleicht sogar besonders von der Krise der Institutionen erfasst werden, die Deleuze in Postscriptum über die Kontrollgesellschaften diagnostiziert. Michel Foucault zeigt in Überwachen und Strafen, wie sich die Disziplinargesellschaft aus der Souveränitätsgesellschaft entwickelt. In Universitäten wirken natürlich auch Figuren dieses Gesellschaftstyps nach, obwohl der Souverän schon noch länger in der Krise ist. Der König ist geköpft, Gott tot, der Vater delegitimiert. Auch die Krise universitärer Souveräne, also von Rektorinnen und Rektoren, Hochschullehrenden und anderen Seminarleiterinnen und Leitern, ist eine Folge des Wirkens anonymer Macht in einer Disziplinarinstitution und wird von der Krise der Institution am Übergang in die Kontrollgesellschaft verschattet. Kaum ein Professor hat noch etwas zu versprechen. Und die Frage ist, wem auch? In diesem Semester begann ich eines meiner Seminare zum Thema Aufklärung und Medien, jetzt kommt ein Beispiel, mit einem kleinen Experiment. Ich sagte den Studierenden, dass eine der nicht gerade originellen Thesen dieses Seminars sei, dass die Entwicklung und Ausdifferenzierung von Kulturindustrien immer tiefer in Unbildungen führe. Um abzuschätzen, was da in den letzten 50 Jahren geschehen sei, hätte ich ein Stück Rundfunkgeschichte dabei. Einen Vortrag, den der SWR 1959 in zwei Teilen gesendet habe für das gebildete Publikum. Autor und Sprecher sei Theodor W. Adorno, der Titel Kultur und Verwaltung. Anschalten. Binnen Minuten, was passierte, es entgleisten Gesichtszüge. Nicht wenige Studierende, überwiegend zukünftige Lehrerinnen und Lehrer, begannen mit den Fingerspitzen auf Tischen zu klopfen, mit den Füßen zu scharren, SMS zu schreiben. Die Aufgabe, wesentliche Gedanken oder Argumentationen mitzuschreiben, erledigten nur wenige. Sie waren überwiegend dazu nicht in der Lage. Viele konnten nicht einmal mitschreiben, was sie nicht verstanden, also nicht mal Fragen notieren, worum es geht. Nun wäre die Erwartung, Adornos Vortrag beim ersten Hören in all seinen Verästelungen zu verstehen, natürlich tatsächlich vermessen. Dass aber der Grundgedanke kaum noch erfassbar ist und dass auch eigentlich niemand mehr die Konzentration aufbringen kann, einfach mal, sagen wir, 54 Minuten, so lange dauert es, da zu sitzen und das Ganze als eine ästhetische Erfahrung zu nehmen, das hat mich dann doch erschreckt. Also eine gute Stunde Aufmerksamkeit war gefordert, mal gucken, was passiert. Das war tatsächlich nicht mehr drin. Die, und jetzt in Anführungszeichen, jungen Bewusstseine scheinen tatsächlich, wie Bernard Stiegler in Prendre Soin, eine nicht immer ganz verlässliche Übersetzung dieses relativ neuen Buchs oder zumindest der ersten Hälfte davon, liegt auf Deutsch unter dem Titel Die Logik der Sorge in der neuen Edition Unselt vor. Also Stiegler nimmt an, dass die jungen Bewusstseine von der Kulturindustrie nach und nach mit allgemeinen, von Hyperaktivität begleitenden Aufmerksamkeitsproblemen versehen worden sind. In kulturindustriell geprägten Gesellschaften nun erfolgt Kontrolle über Konsum. Das haben wir gestern ja nochmal vorgeführt gekriegt in dem Vortrag von Ihnen, Herr Tholen. Das ist im Grunde natürlich was, was man auch bei Adorno schon nachlesen kann, was in der Hinsicht so nicht neu ist. Neu ist natürlich in diesem Zusammenhang, dass dass durch neue Unterhaltungs-, Informations- und Kommunikationstechnologien womöglich oder wahrscheinlich sogar noch verschärft wird. Neu ist auch, dass der Beitrag, den Universitäten zur Kontrolle über Konsum leisten, durch ihre Orientierung am Unternehmen erheblich und rasant wächst. Deleuze schreibt in Postskriptum über die Kontrollgesellschaften, und das war auch schon in der Einleitung zu hören, dass das Unternehmen in der Kontrollgesellschaft die Fabrik ersetzt. Während also Fabriken und Schulen Einschlussmilieus der Industrie- oder Disziplinargesellschaft waren, denen Universitäten als irgendwie Idealiter wenigstens unbedingte entgegenstanden, verlässt eine Universität, die agiert, als ob sie ein Unternehmen wäre, endgültig die Sphäre der Kultur, deren subjektive Zueignung Adorno in der Theorie der Halbbildung Bildung nennt, in die Kulturindustrie. Kerncurricula, Grundkurse, rote Fäden und vielfältige Medieneinsätze sorgen oft dafür, dass ihre Produkte, zumindest diejenigen der Produktlinie Lehre, darauf rechnen können, das ist jetzt ein Zitat, selbst im Zustand der Zerstreuung alert konsumiert zu werden. Widerstrebendes, also Zitat von Adorno, Dialektik der Aufklärung. Widerstrebendes findet oft keinen Eingang in Modulhandbücher und Evaluationen stabilisieren die Orientierung am alles andere als eigensinnigen Massengeschmack. Es wirkt manchmal, und das ist tatsächlich auch erschreckend, finde ich, als wiederholte die Universität gerade den Verfall des öffentlich-rechtlichen Fernsehens nach Einführung des Privaten. Also auch da ist der Blick auf die Quote immer wichtiger geworden. Dummheit wird immer offensichtlicher und Wunschmaschinen laufen oft nicht mal mehr als Gestörte. Das war jetzt der teilweise polemische Einstieg. Als Kulturindustrielle hat die Universität, so die These, da würde ich nachher sonst auch mehr noch zu sagen, an der Verdummung aktiv teil. Funktional ist diese Teilhabe selbstverständlich nur unter dem Gesichtspunkt des Unternehmens. Orientierung am Kurzfristigen produziert bekanntlich schnell gute Zahlen, die fehlende Qualität in große Quantität verwandeln, Intensität in Ausdehnung und Maßloses in Vermessenes. Das hat nicht zuletzt die Bankenkrise jetzt auch gezeigt. Das Kurzfristige bedient außerdem das Lustprinzip, das sich die lästigen Umwege des Realitätsprinzips gern erspart. Stiegler erinnert auch daran, dass es Deleuze zufolge allerdings die Dummheit sei, die uns zu denken zwinge. Und bezieht sich vermutlich damit auf eine Passage aus Differenz und Wiederholung, in der Deleuze die Dummheit, die nicht mit dem Fehler oder dem Irrtum verwechselt, werden dürfe als die größte Ohnmacht des Denkens und als Quelle seiner höchsten Macht bestimmt. Die Dummheit lasse uns, so Stiegler, nach einer spezifischen Modalität, Aufmerksamkeit oder Achtsamkeit herzustellen, denken. Mangelnde Rücksicht auf die spezifische Modalität zersetzt hingegen die Sorge oder Verantwortung für die nachwachsende Generation, die eben auf diese Weise durch Kulturindustrien zersetzt wird, deren Ziel auch in der Herstellung von Aufmerksamkeit besteht, aber eben einer anderen, die sich nicht auf das Anomal oder die kleinste Abweichung richtet, sondern durch Effekte auf Stereotype gerichtet wird. Und damit bin ich eigentlich jetzt beim zweiten Teil. Die Quellen der höchsten Macht des Denkens speisen sich in den Spätwerken von Deleuze und Deleuze-Guattari, und damit meine ich die Arbeiten nach 1975, aus drei Pädagogiken. Die erste ist die Pädagogik des Begriffs, aus was ist Philosophie. Dann gibt es die Pädagogik der Wahrnehmung, die Deleuze vor allem als Pädagogik des Kinos in den Kinobüchern, insbesondere in das Zeitbild, entwickelt. Und schließlich eine Pädagogik minderer Wissenschaft, die 1000 Plateaus und seinem Leibniz-Buch zugrunde liegt. Gemeinsam haben die Pädagogik des Begriffs, der Wahrnehmung und der minderen Wissenschaft einen kritischen Impuls. Sie wollen verhindern, dass das vergangene Zeitalter der Enzyklopädie von einem Zeitalter kommerzieller Begriffsbildung nach Muster des Marketings, professioneller Bildung des Auges und mit Abstrichen anderer Sinne für eine Welt der Kontrolleure und der Kontrollierten sowie einer in erster Linie ökonomisch orientierten Forschung und kybernetisch konzipierter wissenschaftlicher Ausbildung abgelöst wird. Die drei Pädagogiken eröffnen die Option auf ein drittes Zeitalter zwischen dem Enzyklopädischen und einem Desaströsen. Sie sind Ausgangspunkte von Fluchtlinien, Praktiken des Widerstands und insgesamt Ethik. Deleuze' Pädagogik der Wahrnehmung ist seine erste und älteste. Die Pädagogik des Begriffs wiederholt ihren Bau. Die Pädagogik minderer Wissenschaft haben Deleuze und Guattari nie selbst ausgearbeitet, sondern nur angedeutet. Die Pädagogik der Wahrnehmung, von der in Optimismus, Pessimismus und Reisen, einem in die Unterhandlung aufgenommenen Brief an den Filmkritiker Serge Dainis, die Rede ist, ist für Deleuze vor allen Dingen eine Pädagogik des Kinos, das visuell flach ist, wie Malerei oder Fotografie, im Werden wie Musik, narrativ sein kann wie Literatur und es so wenig sein muss wie sie. Deleuze stürzt Hegels Ordnung der Künste, Kino löst Poesie als die erste unter ihnen ab. Es hält dabei aber an der von Hegel gestifteten Beziehung zum Denken fest. Das Kino als neue Kunst und neues Denken, schreibt Deleuze in den Unterhandlungen. Mit der Leinwand ist dann zu ergänzen als Kontaktfläche, die Gehirn wird. Jetzt ein Zitat nochmal, ein Gehirn, das flackert und wieder verkettet oder schleifend sieht, das ist Kino. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Definition von Kino, weil sie direkt auf sein bildnerisches Potenzial verweist. Obwohl natürlich nicht jede Wiederverkettung nach einem Flackern den Namen Bildung verdient, gibt es keine Bildung ohne dieses Flackern und die Wiederverkettung. Also das ist ein einseitiges, asymmetrisches Bedingungsverhältnis. Bereits in Das Bewegungsbild prognostiziert Deleuze eine Pädagogik des Bildes, die das Kino mit Godard hervorbringen werde. In das Zeitbild zitiert er dann Dainis' Godardsche Pädagogik, ergänzt dessen Straubsche Pädagogik, fügt Rossellinis Pädagogik hinzu und ergänzt in einem Brief an Dainis dann auch noch die Pädagogik Antonionis. Jean-Luc Godard, Jean-Marie Straub und Daniel Huet, Roberto Rossellini und Michelangelo Antonioni und viele andere Filmemacher haben beigetragen zur inneren Entwicklung des Kinos, zur Erforschung seiner neuen audiovisuellen Kombinationen und seiner großen Pädagogik, schreibt Deleuze wiederum in den Unterhandlungen. Das Kino hat viele Filme hervorgebracht, die für Deleuze die wahren Pädagogen des Kinos sind, weil sie zu denken geben und uns in der besonderen Laborsituation des Kinos Entstehung und Leben singulärer Mannigfaltigkeiten in Bewegung als der Mathematik entlehnte Elemente von Deleuze' Ontologie zu begreifen helfen. In Kristallbildern, die sich dauernd spalten und verdoppeln und dies im modernen Tonfilm auch noch unabhängig als visuelle und als Tonbilder, aktualisieren sich virtuelle Bilder, die sich bei dieser Aktualisierung selbstverständlich wiederum auch verwandeln. Das haben wir, glaube ich, gut sehen können in den Filmbeispielen bei Klaus Teweleit. Das ist also der späte Godard, ist da fast selbsterklärend, dass Bild und Ton auseinanderfällt und beide auch noch interferieren und interagieren. Kristalle sind nach Meuthen und Rhizomen die dritte Art, auf die sich Virtuelles aktualisiert. Das Virtuelle spannt die Immanenzebene auf Leinwand und Gehirn. In Was ist Philosophie bestimmen Deleuze und Guattari die Immanenzebene als das Vorphilosophische, als die eine große Welle, auf der sich philosophische Begriffe wie mannigfaltige Wellen heben und senken und von der sie ihre unendliche Geschwindigkeit beziehen, die sich nur denken lässt. Am Ende der Einleitung in Was ist Philosophie formulieren sie auch die Aufgabe der Pädagogik des Begriffs und die Dringlichkeit, sie zu praktizieren. Jetzt kommt ein längeres Zitat. Die Postkantianer kreisen um eine universelle Enzyklopädie des Begriffs, die seine Schöpfung an eine reine Subjektivität verweist, anstatt sich eine bescheidenere Aufgabe zu stellen, eine Pädagogik des Begriffs, die die Bedingungen der Schöpfung als Faktoren von singulär bleibenden Momenten analysieren müsste. Wenn die drei Zeitalter des Begriffs Enzyklopädie, Pädagogik und kommerzielle professionelle Bildung sind, kann uns nur das Zweite daran hindern, von den Gipfeln des Ersten in das absolute Desaster des Dritten zu stürzen. Ein absolutes Desaster für das Denken, was immer, wohlgemerkt, dessen soziale Wohltaten vom Standpunkt eines universellen Kapitalismus aus sein mögen. Deleuze und Guattari halten das enzyklopädische Projekt Hegels als prominentesten Postkantianers für gescheitert. Sie schlagen vor, langsamer, durch Bescheidenheit Performance wieder zu gewinnen gegen den nur auf Performance beruhenden globalen Kapitalismus, dessen Regierungsform die Kenner und Freunde von Deleuze und Guattari, Michael Hart und Antonio Negri, als Empire beschrieben haben. Deleuze, Guattari fassen das Empire schon 20 Jahre früher in 1000 Plateaus als neue Megamaschine ins Auge. Auch durch diese gesellschaftskritischen Implikationen wird die Pädagogik des Begriffs zu einer kritischen Pädagogik. Sie richtet sich gegen kommerzielle professionelle Bildung. Formation professionelle lässt sich auch als Berufsausbildung übersetzen, die, wie gesagt, Einschließungsmilieus wie Schulen in der Kontrollgesellschaft durch permanente Weiterbildung ergänzt. Dass sich dass permanente Weiterbildung die Schulen ablöst, wie man bei Deleuze im Postskriptum über Kontrollgesellschaften lesen kann, also wie Deleuze da vermutet, scheint mir nicht sehr wahrscheinlich. Wir haben das hier auch diskutiert, es wird wahrscheinlich oder es ist sicher plausibler, da von einem supplementären Verhältnis zu sprechen, dass die drei Formationen unter verschiedenen Hegemonien oder Sattelzeiten, wie wir auch gehört haben, weiter koexistieren. Wahrscheinlicher scheint mir der Umbau von Universitäten eben in Anstalten der Formation professionelle. Was ist Philosophie? Ist nun auch ein Aufruf zum Widerstand gegen falsche Bestimmungen von Philosophie. Philosophie, heißt es da, sei weder Kontemplation noch Reflexion noch Kommunikation. Als Kontemplation bestimmen Deleuze und Guattari die Dinge selbst, die uns als Bewegungsbilder nicht nur im Kino, aber dort besonders eindringlich erscheinen. Reflektieren können auch andere Disziplinen, die, wie die Mathematik beispielsweise oder einmal mehr das Kino, die Philosophie dafür auch nicht nötig haben, allein durch Reflexion allerdings auch nicht zur Philosophie werden. Kommunikation schließlich bearbeitet im Gegensatz zur Philosophie nur Meinungen, um Konsens zu erschaffen und keine Begriffe. Für Spinoza, der neben Bergson wohl wichtigsten und beständigsten philosophischen Referenz Deleuze, gehören Meinungen in der Ethik zur inadäquaten ersten Erkenntnisgattung, die durch adäquate, rationale Erkenntnis der zweiten und intuitive Erkenntnis der dritten Gattung überwunden werden kann. Durch Konzentration und Beschränkung auf Meinungen überlässt, so argumentieren Deleuze und Guattari, die Philosophie den Begriff, und das ist immer Konzept und nicht Notion, also da unterscheiden sie relativ streng, als ihren angestammten Gegenstand anderen, zum Beispiel den Konzeptemacher. Der Werbewirtschaft, was Deleuze und Guattari im Rahmen einer allgemeinen Bewegung interpretieren, nämlich Kritik durch Werbung, zu ersetzen. Marketing wird der Philosophie also gefährlich, weil es festgehalten hat an einem bestimmten Verhältnis zwischen Begriff und Ereignis. Dieses Verhältnis aufgegeben zu haben, nennen Deleuze und Guattari einen Fehler der Philosophie. Es bleibe von den unverschämten Rivalen durch Trennung von wahren und falschen Freunden zurückzugewinnen. Den Ausgangspunkt dafür bildet ihre Definition von Philosophie als permanente Neuschöpfung von Begriffen. Jede Schöpfung ist singulär, heißt es in Was ist Philosophie? Und der Begriff als eigentlich philosophische Schöpfung ist immer eine Singularität. Eine Singularität lässt sich nicht differenzieren und nur intuitiv erfassen. Intuition heißt Spinozas dritte Erkenntnisgattung. Die Pädagogik des Begriffs ist folglich der Versuch, von der zweiten Gattung der Erkenntnis durch Gemeinbegriffe nicht in die erste Gattung, die Meinung, zurückzufallen, sondern zur dritten Gattung, also zur Intuition, fortzuschreiten. Spinoza selbst zeigt am Ende der Ethik schon einen Weg auf, der allerdings nur schwer und, wie Spinoza schreibt, mit großer Anstrengung zu finden sei. Das legt die Vermutung nahe, dass ihn kaum jemand gehen wird. Deleuze und Guattari zeigen, dass dieser Fortschritt auf Regression basiert und schlagen vor, ihn durch eine Pädagogik minderer Wissenschaft, das sind dann meine Worte, zu flankieren. 1000 Plateaus lässt sich, denke ich, insgesamt als eine Überschreibung durchaus von der Ethik Spinozas mit dem ergänzenden politischen Traktat lesen und ist in der Hinsicht viel strenger komponiert, als es oft den Eindruck hat. Die Pädagogik minderer Wissenschaft muss Punkte in Linien verwandeln und vorgeblich klare und distinkte Begriffe, gemeint sind hier jetzt wissenschaftliche Begriffe, also Notion, nicht philosophische Konzept, auf strenge Weise ihre Unschärfe zurückgeben. Sie hält an virtuellen Komponenten fest und verhindert Dogmatismus, indem sie immer wieder Ereignisse einbrechen lässt. Ein minderer Wissenschaftler wandert. erfolgt einem Bilder- oder Materiestrom. Minder- oder zweitrangig ist eine Wissenschaft bezogen auf jene, die Deleuze, Guattari in 1000 Plateaus königliche Wissenschaft nennen, zu der die Wissenschaft spätestens durch die aristotelische Logik wurde. Die nomadische Wissenschaft ist Vorform und Nachbarin der im Gegensatz zu ihr sesshaften und staatlichen Königswissenschaft. Deleuze und Guattari schließen mit ihren Überlegungen zur minderen Wissenschaft an Michel Serres an. Sie benutze, referieren sie, ein hydraulisches Modell statt einer Theorie fester Körper, die Flüssigkeiten als Sonderfall betrachte. Das hydraulische Modell ist wirbelförmig, operiert in glatten Räumen, nicht in linear metrisierten, geriffelten und bleibt deshalb problematisch. Das bedeutet, dass es sich nicht vollständig von der Philosophie löst und theorematisch wird. Die mindere Wissenschaft hält Kontakt zu Ereignissen, die Figuren zustoßen. Sie bleibt eine Wissenschaft im Entstehen und bildet kein Organon als Matrix von Organisationen. Als Bildungslehre bleibt sie immer auch eine Lehre in Bildung. Ich zitiere nochmal aus 1000 Plateaus: Während das Theorem zur Ordnung der Vernunft gehört, ist das Problem affektiv und untrennbar von den Metamorphosen, Verallgemeinerungen und Schöpfungen der Wissenschaft selbst. Das Problem ist eine Kriegsmaschine im Sinne eines Gefüges zersetzender Kräfte oder Gefüge zersetzender Kräfte. Die königliche Wissenschaft versucht deshalb, die nomadische zu einer Technik oder Praxis herabzustufen und von ihren Produktionen zu profitieren, indem sie, das ist das Beispiel von Deleuze, Guattari, Rundes als Effekt einer Kriegsmaschine und als Ergebnis permanent kleinster Abweichungen in ideale, reproduzierbare Kreise verwandelt. Rundes ist singulär, die kleinste Abweichung sein Prinzip. Der minimale Winkel differenziert Ungleiches, aus dem sich keine Konstanten gewinnen lassen, die wiederum die Grundlage von Gesetzen bilden könnten. Deleuze, Guattari verschieben so das Augenmerk vom Gleichen aufs Ungleiche. Statt idealer Kreise erzeugt die mindere Wissenschaft dauerhaft Abweichungen. Sie zieht sich aus dem konstruierten euklidischen Raum in eine nicht linear metrisierte Mannigfaltigkeit zurück, aus dem geriffelten in einen glatten Raum. Der wiedergewonnene glatte Raum kann nicht mehr in parallele Scheiben geschnitten werden. In glatten Räumen lässt sich auch nichts reproduzieren, sondern nur produzieren. Bewegungen kann man dort nur folgen. Sie lassen sich nicht mehr als Linie zwischen zwei Punkten rekonstruieren. Der externe Standpunkt des Partialbeobachters der dominanten Figur, aussagelogischer oder propositionaler Wissenschaft, gerät in Bewegung und wird wieder in die Mitte der beobachteten Mannigfaltigkeit gezogen. Fortan arbeitet er wieder ähnlich wie ein Filmemacher, der auch Forschung betreibt, dabei aber die Beziehung zum Anfang nicht aufgibt. Kinematografische Forschung kartiert Vektorfelder und operiert mit gesteigerter Komplexität, auch das konnte man bei Godard sehen, glaube ich, deren Reduktion Wissenschaft in der Regel durch Übersetzung betreibt. Deleuze, Guattari beschreiben eine allgemeine Übersetzungsregel, die vorgibt, glatte Räume auf euklidische abzubilden. Dies geschieht tangential und führt durch lineare Vektoren immer wieder Parallelität ein. Diese Übersetzung ist die Gegenbewegung zum eben beschriebenen Rückzug aus dem euklidischen Raum. Beide Bewegungen koexistieren in doppelter Artikulation. Weil keine Übersetzung verlustfrei funktioniert, zieht sich ausgehend von ihr immer eine Fluchtlinie. Ich zitiere nochmal aus 1000 Plateaus: Es gibt immer eine Strömung, aufgrund derer sich die ambulanten oder wandernden Wissenschaften nicht vollständig in die reproduktiven königlichen Wissenschaften eingliedern lassen. Deleuze und Guattari identifizieren auf der Fluchtlinie sogar einen gelehrten Typ, der bisweilen zweitrangige Positionen innerhalb von Hochschulen besetzt und repräsentative Staatsgelehrte herausfordert, indem er ein ungefähres Wissen erzeugt, das durchaus streng sein kann, aber nicht abstrakt. Er stellt immer mehr Probleme, als sich lösen lassen. Insofern handelt es sich um einen Pädagogen minderer Wissenschaft. Mindere Wissenschaftler schließen Wissenschaft wieder an Nichtwissenschaft an, also in der Ordnung von was ist Philosophie, in erster Linie an die Künste und die Philosophie, also an das Virtuelle und das Widerständige. Das freie Spiel der Erkenntnisweisen Philosophie, Kunst und Wissenschaft verwächst mit den wirbelförmigen Bewegungen des Realen, die sich nur durch Intuitionen und andere zu entwickelnde ambulante Wissenschaftspraxen erfassen lassen. Welche Konsequenzen nun haben Deleuze Pädagogiken für universitäre Lehre? Welche Widerstandsmöglichkeiten eröffnet Deleuze selbst. In einem Gespräch mit Negri, das hier auch schon des Öfteren zitiert wurde und das den Titel Kontrolle und Werden trägt, fragt Deleuze selbst danach, was in der Kontrollgesellschaft wirken könnte, wie die Botte in der Industriegesellschaft, also sabotierend und unterbrechend. Die Antwort lautet, nötig ist eine Umleitung von Rede. Kreieren war immer etwas anderes als kommunizieren. Die Hauptsache wird vielleicht sein, Vakuolen von Nicht-Kommunikation zu erschaffen. Unterbrecher, um der Kontrolle zu entkommen. Lehre mit EH muss also phasenweise einer Lehre mit Doppel-E weichen, damit unter der Organisation wieder ein Leben wahrnehmbar wird. Deleuze greift mit der Vakuole sicher nicht zufällig ins zellbiologische Vokabular. Ein Leben steht für Mannigfaltigkeit in abweichender Bewegung, die auch Modularisierung wieder zu Modulationen verflüssigen kann. Die Rede umleiten in Stille, das kann man zum Beispiel hören im zweiten Teil des letzten Stücks der letzten Platte vom Esbjørn Svendsen. Trio, Platte und Stück heißen auch aus gutem Grund Leukoszeit und der zweite Teil ad interim, er dauert eine Minute, wie eine Trauerschweigeminute zwischen der Geburt und einem Tod. Musikalisch ist nichts Langweiligeres denkbar als Stille. Seit John Cage 433 wissen wir allerdings, dass Stille auch ein guter Grund für Ereignisse ist. Über die Frage, wie sich Modularisierung auch durch Modulation kontern lässt, was ich tatsächlich insofern auch spannend finde, weil Modulation ja auch wiederum ein Kriterium für den Übergang in die Kontrollgesellschaft, also Kontrolle durch Modulation, man könnte aber auch sagen, Modulation als Widerstandsmotiv gegen Modularisierung, können wir gerne gleich sprechen. Ich werde dazu auch in zwei Wochen nochmal sprechen, hier in Hamburg an einem anderen Ort im Warburghaus. Da gibt es sozusagen den zweiten Teil dieses Vortrags. Im Zeitalter der Serienkultur höre ich jetzt hier einfach auf, unterbrechen, neu verketten, Schluss. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und was nun ja, das Geheimnis eines minderen Hochschullehrers ist, ist dann vielleicht der Diskussion überlassen.
Ja, was auch zur Serienkultur gehört, ist, dass die Zeiten der jeweiligen Serien exakt eingehalten werden. Das waren jetzt 30 Minuten und wir haben Raum für Diskussion, zumindest was den ersten Teil angeht, der hier vorgetragen wurde. Kleine Bedenkpause vielleicht und ich bitte um Wortmeldung.
Was du mindere Wissenschaft nennst, entspricht das den nomadischen Wissenschaften? Weil in 1000 Plateaus ist es ja genau diese Gegenüberstellung. Königswissenschaften, nomadische Wissenschaften. Und warum nennst du es mindere Wissenschaften?
Ja, vielleicht von hinten begonnen. Mindere Wissenschaften eigentlich tatsächlich im Sinne von Mineur, also wie bei der minderen Literatur, die ja in der Übersetzung des Kafka-Buches auf Deutsch kleine Literatur heißt, was ich für missverständlich halte. Ja, mir gefällt es als Gegenbegriff tatsächlich besser, weil ich es auch nicht auf die Räume bezogen wissen will unmittelbar. Und ich finde auch, dass die Gegenüberstellung in 1000 Plateaus nicht aufgeht. Also die beginnt zwar mit, dass eine nomadische Wissenschaft, das ist ja eine geschichtliche Erzählung, also dass eine nomadische Wissenschaft sesshaft wird, sich dabei verändert und den nomadischen Bestandteil als Gegenwissenschaft sozusagen erhält, der dann immer wieder aufgenommen, inkorporiert wird, ausgebeutet, rausgeworfen, auf minderer Position beschäftigt. Das ist ja die Geschichte, die da erzählt wird. Aber mir gefällt die Figur des Wissenschaftlers als Nomaden, glaube ich, nicht so gut wie die. Das wäre dann die andere Wissenschaftsfigur, also des minoritär werdenden Wissenschaftlers. Und ich glaube, den Bezug, den hätte ich gerne stärker. Also deswegen minder im Sinne von minoritär werdender Wissenschaftler. Also wir müssten sozusagen uns überlegen, was es denn heißt, Hochschullehrerin, Hochschullehrer zu werden im Sinne von minoritär werden. Also da muss eben das Sein dann auch verlassen werden Und da ist dann die Frage, wo führt es hin? Also bei Deleuze führt es ja gar nicht irgendwo hin, es ist ja immer die zweite Ordnung. Also man kommt dann sozusagen in die doppelte Artikulation und die Ordnungen interferieren dann. Also doch, dann ist die Antwort eigentlich klar. Also minder, weil es den Bezug zum Minoritärwerden eher hat als zu dieser spezifischen Bewegungsform des Nomadischen. Was aber letztendlich, also um auf die erste Frage zurückzukommen, dann doch denselben Typus benennt.
Ja, ich würde gerne im Zentrum Ihres wunderschönen Vortrages etwas noch genauer verstehen gemeinsam. Mhm. Und zwar, worin könnte der Begriff der Pädagogik des Begriffs liegen, noch genauer, angesichts unseres aktuellen Dilemmas? Und Sie haben im letzten Teil sehr schön gesagt, dass diese Veranstaltung vielleicht schon selber eine Lösung ist, was Sie beschrieben haben, also zwischen Modulation und Modularisierung. Lassen wir uns aber doch noch mal genauer das Dilemma beschreiben. Bologna-Reform. Mhm. Ich sage das immer in klaren Worten. Es ist genau beschrieben ein Rückfall in die vor-Humboldtsche Kadettenschule. Mhm. Also noch mal, was heißt das? Der Zeitbegriff und der Bildungsbegriff, wenn man ihn auf den Punkt bringt, sieht so aus, um es konkret zu machen, ein Erlass. Es gibt 180 Kreditpunkte Schulden plus Master 120. In Basel heißt das so, dem Erstsemester werden 5 Kreditpunkte in einem Seminar erlassen. Und Sie merken, Kreditpunkte werden erlassen und das bedeutet bildungs- und zeittheoretisch. Und ich will auf den bildungstheoretischen Begriff von Deleuze schon im mittleren Werk hinaus. Mhm. Bedeutet ja in diesem Fall, Sie können das genau beobachten in den Universitäten, dass die Art und Menge nicht durch das Lesestoff ist, sondern dass die Wissbegier und Neugier an Begriffen und Theorien zu arbeiten, schwindet zugunsten dieses Fahrschullehrerprüfungswissen, was durch Kreditpunktelogik mit entsteht. Jetzt passiert aber Folgendes, dass die Mehrzahl der jüngeren Wissenschaftler, also die Älteren, reden da nur über im kleinen Kämmerlein, kontemplativ mit Deleuze gesprochen, mhm, im Sinne ihrer drei Begriffe. Die mittlere Generation, von mir sogenannte Transkriptgeneration, ja, analog zur Golfgeneration, können Sie in genau.
Der Transkript.
Ja, ich schreibe selber. Aber es geht darum, dass da was auf den Begriff kommt. Es gibt in den letzten 5 Jahren kaum, außer in der Zeitschrift Forschung und Lehre, der konservativen Hochschullehre, gibt es kaum eine Analyse aus dieser Transkriptgeneration, wie ich mikrologisch gerade angedeutet habe. Das heißt, was wir beobachten ist, dass innerhalb der Universitäten die von Ihnen wunderbar beschriebene dritte Pädagogik entsteht. Das heißt, meinen Sie nicht, dass das noch einen gewissen, wie soll man sagen, einen romantischen Diskurs enthält, wobei ich nichts gegen Romantik habe, diese Begriff der Pädagogik des Begriffs. Und reicht der Begriff der Pädagogik, um diesen Entzug oder den Widerstand oder die Randständigkeit wie dieses Symposium auf den Punkt zu bringen? Also das Wort Pädagogik hat ja selber, wie wir wissen, seit Pestalozzi und danach, einen Begriff der Vermittlung, der gerade, sagen wir mal, ereignisfern, also der didaktisierend vermittelt. Wozu? Bologna ist ja Reform, ist ein Effekt der 70er Jahre Hochschuldidaktik, die unter anderem hier in Hamburg, also eine Art Sozialdemokratisierung der Studentenbewegung, entstanden ist. Ging über die Wirtschaft, Bröckling-Buch, zurück in die Hochschule. Alles in Bologna, wo Umberto Eco nicht protestiert hat, entstand. Also, auf den Punkt gebracht, was ist der Begriff der Pädagogik in Ihrem Sinne genauer als Vermittlung?
Gut, ich meine, da waren ja jede Menge Anregungen drin. Für mich ist das Erste tatsächlich, die Pädagogik ist erstmal, da hat Pestalozzi auch Schuld dran, eine randständige Wissenschaft, weil sie sich aus der Wissenschaftlichkeit zu einem Großteil verabschiedet hat. Die müsste auch erstmal minoritär werden. Was ich interessant finde bei Deleuze, dass er diesen Begriff wählt, um eigentlich das zu bezeichnen, was sonst auch Fluchtlinie heißt. Das heißt, wir haben sozusagen eigentlich die vielleicht ausgearbeitetste Bildungstheorie vorliegen mit Hegel, das enzyklopädische Zeitalter. Damit ist erstmal alles erledigt. Man kann es dann noch materialistisch wenden und so weiter, aber aus der bildungstheoretischen Perspektive wäre das da. Das wird aber komplett verabschiedet, also nicht mehr in so Form, weil die Tauschwertorientierung der Kreditierung sowas wie Hingabe an die Sache nicht mehr zulässt. Also solche, das ist einfach unökonomisch geworden, sich Dingen hinzugeben, wenn man das länger tut als 32,5 Stunden, weil dann tut man es sozusagen, um sich woanders zu verschulden und kann das nicht mehr tauschen. Deswegen ist es ja auch uneffektiv geworden zu lesen. Weil das Maximum sind 4 Credit-Punkte, das kann man umrechnen. Und wenn man jetzt hingeht und sagt, naja, ich mache jetzt ein Seminar zur Hermeneutik des Subjekts, kann ich ja sagen, okay, die Bachelor, wenn die bis Seite 122 gelesen haben, das dauert ungefähr 4 Punkte lang, hören sie dann auf. Wenn sie mir zeigen können, dass die so durchgearbeitet sind, kriegen sie 4 Punkte. Das wäre sozusagen das Tauschwert, der Tauschwertumgang, da kann man sicher das auch unterlaufen. Was der Kern ist, ich glaube, dass man von den 3 Pädagogiken bei Deleuze, also 3 Fluchtlinien in diesem Spätwerk, tatsächlich eine Bildungstheorie reformulieren kann, die nicht schlechter ist als die von Hegel und die einige Probleme der hegelischen Bildungstheorie oder Bildungsphilosophie und der Folgen auch dem aus dem Weg geht, nämlich zum Beispiel dem Subjektbegriff. Also dass Bildung was ist, was passiert im Rückgang von je meinem Leben auf ein Leben, wo sich dann das Ereignis wieder anschließen lässt, das Leben verrückt und verschoben wird. Das ist nicht immer automatisch Bildung im Sinne einer gerichteten Vorwärts- oder Höherentwicklung, aber die einzige Möglichkeit sozusagen aus diesen Vorformungen und den Schematisierungen und Stereotypisierungen von Lebensläufen, die natürlich immer stärker und krasser und medialer werden, überhaupt rauszukommen. Und insofern versuche ich da tatsächlich Deleuze relativ emphatisch als Bildungsphilosophen zu lesen. Und da war das jetzt ein Ausschnitt daraus.
Ich möchte eher einen Kommentar geben als eine Frage formulieren und der Kommentar ist auch eher die Artikulation eines Unbehagens. Mhm. Das Unbehagen bezieht sich auf den Einstieg des Vortrags und auch jetzt auf die letzten Punkte in der Diskussion. Ich habe den Eindruck, dass da, und das Unbehagen hat damit zu tun, dass mir diese Sprechweise als meine eigene sehr vertraut ist und sozusagen in der Fremdwahrnehmung der Spiegel dann dieses Unbehagen ausgelöst hat. Ich habe den Eindruck, dass sich da was einschleicht, was so in die klassischen Topoi konservativer Kulturkritik nochmal bedient. Es wird alles schlechter, die Studis werden immer dümmer und sie können nur bis Seite 120 lesen, weil strukturell gar nicht anders gutiert und belohnt wird. Und das erscheint mir doch gerade merkwürdig von Leuten, wie sie hier sitzen, die mal gelernt haben, dass das mit der Repressionshypothese doch etwas schwierig ist und die gerade auch den Impuls gegen eine kritische Theorie oder eine bestimmte Lesart kritischer Theorie, die so in dieser Weise Kulturkritik betrieben hat, dagegen mal polemisiert hat und gerade mit Autoren wie Foucault und Deleuze, die doch immer auch fröhliche Wissenschaft und das Werden und sagen die produktiven Seiten, was jetzt nicht wertend gemeint ist, sondern das Neues produzierende Seiten von Machtdispositiven analysiert hat. Das ist, wie gesagt, auch eine eigene Sprechweise, die mir sehr vertraut ist, aber ich wollte das auch als ein Unbehagen oder vielleicht auch als eine Inkonsistenz in Bezug auf die Referenzen, auf die wir uns hier beziehen, kurz artikulieren.
Also ich würde trotzdem kurz darauf antworten, weil ich glaube, dass man das durchaus so hören kann, dass es sich aber schon lohnt, das zu trennen, weil es wird natürlich einerseits doch, also gut, daran würde ich festhalten, es wird tatsächlich an Universitäten vieles schlechter und mich wundert, dass das überwiegend von Menschen exekutiert wird, die selbst unter den Bedingungen heute nicht so studieren wollen würden. Das, was schlechter wird, ist, glaube ich, dass einfach schlicht die Räume, in denen sich was ereignet, also die Umwegigkeit, das irrsinnig lange Studium, was die meisten wahrscheinlich von denen, die hier sitzen, unter Umständen noch hatten, wenn auch nur aus dem Grund, dass man sonst nicht wusste, was man machen sollte, was zur Umwegigkeit führt und so, dass das tatsächlich jetzt wesentlich seltener werden wird. Da müssen wir gucken. Da würde ich jetzt erstmal ganz leidenschaftslos sagen, gucken wir mal in 10 Jahren, was passiert. Die Orientierung an unmittelbarer Brauchbarkeit und die Orientierung am Kurzfristigen, die, glaube ich, kann man tatsächlich zeigen. Also es ist ja kein Wunder, davon erscheint nun bei Transkript tatsächlich nicht so viel, aber wenn ich mir jetzt die Pädagogik angucke, in diesem Jahr ist mal wieder eine Neuausgabe in der Rowohlt-Enzyklopädie erschienen, Pädagogik, ein Grundkurs, was ja auch, die Reihe gibt es ja schon länger und es war immer gut, das am Anfang des Studiums selbst zu lesen. Inzwischen gibt es davon aber zwei Ausgaben, eine mit 300 Seiten für Bachelor, eine mit 500 Seiten für Master. Und das, was passiert, auch durch diese Punkte, die wir in Köln, wir haben so ein tolles System, das heißt Clips, und der Prorektor dichtet auch mit Clips klappt's, und mit Clips klappt vor allen Dingen, dass Stühle jetzt immer alle besetzt werden. Das heißt, ganz konkret, wenn ich jetzt ein Seminar mache zu irgendwas und sage, ich mache ein Seminar zu 1000 Plateaus, was an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät sowieso eine Zumutung ist, dann kommen aber 20 Interessierte, die da Lust zu haben. So war das, sagen wir mal, vor 3 Jahren. Jetzt kommen die 20 Interessierten immer noch, aber 70, für die das Modul 1.1 im Grundlagenbereich ist. Die fangen in der zweiten Sitzung an zu fragen, sagen Sie, können Sie noch mal kurz erklären, was das jetzt mit Pädagogik zu tun hat? Dann hat das natürlich unmittelbar überhaupt nichts mit Pädagogik zu tun, sondern man muss einen sehr großen Umweg gehen. Die haben aber ja ein Recht erworben, jetzt sozusagen ihren Content zu bekommen. Jetzt kann man entweder hingehen und sagen, okay, lesen Sie Pädagogik einen Grundkurs, oder man kann, was überwiegend passiert, übergehen zu sagen, okay, ich lehre das jetzt auch, was man früher selbst lesen musste. Und diese Reader's Digestisierung des Wissens an Universitäten, da finde ich, kann man auch tatsächlich mit Bollenbeck mal wieder zur alten Kulturkritik zurückkehren. Vielleicht ist es mal nötig. Also diese Kulturkritiklosigkeit in aller Breite, die geht mir eigentlich auch.
Aber, also man sollte darüber nur nicht vergessen, dass auch das Lesen von 500 Seiten Büchern ein Machtdispositiv war und in einer Ordnung war, die für eine bestimmte Gesellschaft konformes Wissen produziert hat. Und vielleicht findet heute das Wissen, was sich Studis aneignen, nicht mehr in Büchern statt, sondern in Filmen, im Internet und wer weiß wo, in anderen kommunikativen Situationen, vielleicht auch gar nicht an der Uni. Ja. Und wenn man sagen, immer noch an diesem Hort dermaßen festhält, kriegt man nicht in den Blick, wo vielleicht das für heutige Gesellschaft auch notwendige und gewollte Wissen und gesuchte Wissen stattfindet.
Ja, also ich muss kurz unterbrechen, wir haben jetzt noch 2 Wortmeldungen. Ich fürchte fast, dass wir nicht zu weiteren Wortmeldungen kommen. Ich möchte die aber trotzdem hintereinander erstmal haben, dass du Gelegenheit hast, darauf zu antworten.
Hintereinander?
Alle hintereinander? Also, okay. Ja, Herr Sanders, ich versuche es mal andersrum. Ich hätte gerne noch ein utopischeres Szenario. Und zwar als Generation Transkript fühle ich mich irgendwie angesprochen. Wie sähe das denn aus jetzt bei, nehmen wir mal Berufungsverhandlungen? Sie haben auch bestimmt schon mal in Kommissionen gesessen und andere Professuren mitberufen und selber vorgesungen. Sie kennen das von beiden Seiten. Stellen wir mal vor, wir haben eine Berufungsverhandlung und dann geben wir denen 3 Punkte und sagen, erstmal macht ihr, wenn ihr die Kandidaten und Kandidatinnen seht, Pädagogik der Wahrnehmung. Das heißt, ihr trennt, was ihr seht und was ihr hört von diesen Leuten. Würde das zum Beispiel helfen, dass Frauen, die was wollen, als ehrgeizig gelten, Männer, die was wollen, aber als dynamisch gelten? Würde uns das irgendeinen kleinen Moment weiterhelfen? Oder würde es helfen, wenn wir ihnen hinschreiben, Pädagogik des Begriffs? Macht mal Pädagogik des Begriffs, wenn ihr euch die Kandidaten anguckt. Also ich würde mir von Ihnen, Herr Sanders, wünschen, dass Sie sozusagen jetzt mal utopisch durchbuchstabieren, wie die Kommission anders laufen würde, wenn wir denen hinlegen, Pädagogik behinderter Wissenschaftler, Pädagogik der Wahrnehmung und Pädagogik des Begriffs.
Darf ich direkt jetzt?
Ja, mach direkt so.
Also ganz direkt, ich meine, klar, wenn man es utopischer formuliert, wir haben ja die ganze zweite Seite, die jetzt ausgespart wurde. Es gibt ja auch diese Normierung der Wissenschaft, zum Beispiel durch diesen Drittmitteldruck. Das ist ja dasselbe. Also man kann in einer Berufungskommission Menschen erleben, die haben 3 Projekte mit einem Antragsvolumen von 600.000 Euro in der Tasche und reden Sachen, wo man denkt, ja Mensch, warum haben Sie jetzt meine Zeit verschwendet? Und sind sozusagen trotzdem schon eigentlich auf der Liste, weil dieses Kriterium mehr Druck macht. Also das wäre zum Beispiel, für mich wäre es utopischer, wenn auch ein Berufungskriterium, und ich glaube, das ist tatsächlich aus meiner Erfahrung jetzt in den Ausschüssen, die berufen und auch von der anderen Seite, und ich bin ja in dem Spiel auch noch drin, wenn die tatsächlich fragen würden, ist das, was mir hier präsentiert wird, eine interessante Abweichung? Ist das eine Option auf eine neue Perspektive? Und im Moment scheint es mir aber so zu sein, dass in den meisten Wissenschaften eher eine Konsolidierung auf die Mitte, also gerade in der Philosophie zum Beispiel, wenn Sie da Karriere machen wollen, dann muss schon irgendwie so ein bisschen Kant auch da sein, weil die Lehrstühle werden immer enger gefasst und das führt aber eigentlich zu immer weiteren Normierungen. Und diese Idee der Abweichung, also überhaupt Abweichung zu belohnen statt Stereotypie, die ist, glaube ich, auch, also in den Kommissionen, die ich kenne, nicht gerade das, was gefordert wird. Also zum Beispiel ist es ja heute schon schwierig, einen, was hier jetzt nicht oft passiert ist, aber zu einem Berufungsvortrag zu fahren ohne PowerPoint-Folien. Also das wäre ja auch schon so ein Beweis der Normierung. Also man muss sozusagen beweisen, dass man es kann, damit die Leute dann auch glauben, dass man es in der Lehre einsetzt, weil auf dem Evaluationsbogen steht vielfältiger Medieneinsatz. Und jetzt ist die Frage, warum muss man sich dem beugen? Warum tritt man nicht dagegen? Warum sagt man nicht nur Stimme? Und ich war vor Jahren mal an einem Verfahren beteiligt, wo, glaube ich, der beste Kandidat dann durchgefallen ist aus zwei Begründung, gegen die man auch was tun muss. Die eine war, der ist so gut, dass er sowieso bald wieder weg ist und er hatte keine PowerPoint-Präsentation. Und solange sowas passiert im Berufungsverfahren und die meisten Berufungen sowieso über bestimmte Kontakte, Seilschaften, also zumindest viele organisiert werden, ja, wäre der Eintritt zu sagen, okay, bewertet doch mal wieder Abweichung, Zukunftspotenzial, Originalität. Aber wie man das herstellen will, das wäre jetzt utopisch, das weiß ich nicht. Aber ich würde es mir wünschen. Also, das kann ich sagen.
Ja, ich finde, du setzt den Skandalisierungsschwerpunkt an der falschen Stelle. Also, dass Adorno heute nicht mehr verstanden wird oder die Leute einfach nicht zuhören, finde ich unterschätzt, was so eine Form von Passivität in einer bürgerlichen Bildungseinrichtung, die jetzt eben ein ganz bestimmtes Format erreicht hat, was das sein kann, das weiß man ja gar nicht. Hören die Leute nicht zu, haben sie keinen Bock mehr zuzuhören. Jede Institution erlaubt, dass man in ihr sozusagen schläft. Das finde ich, dann zu sagen, es ist endlich Zeit, auch mal zum Kulturkonservatismus zurückzukommen, finde ich genau die, den falschen Schachzug oder das, was nämlich genau total schnell passiert, dass man plötzlich anfängt, von rechts aus die Gesellschaft zu kritisieren. Also zu sagen, das Problem des Bologna-Prozesses ist Verdummung und das Problem des Bologna-Prozesses ist, dass das Wissen verfällt. Und man bleibt weiter im bürgerlichen Bildungs-, Aufklärungs-, Erziehungs- und Verfalldiskurses, der ja schon immer mit diesem, wenn ein Lehrer da ist, dann ist auch irgendwo immer schon ein Verfall oder ein Mangel, weil sonst würde der Lehrer ja verschwinden, wenn der Mangel nicht sozusagen auch an diese Position gebunden wäre. Und die andere Kommentar, den ich habe, ist mit dem minderen, mit der minderen Wissensgattung oder dem minderen Denken, was ich eigentlich eine sehr schöne Figur finde, dass ich eben finde, dass man sich fragen muss, innerhalb welcher sozusagen Institution und mit welchen Praktiken findet sich statt. Und da glaube ich, dass was gerade an der Uni passiert, ist einfach die Abschließung der Uni in eine industrielle oder professionalisierte Leistungsinstanz, in der ich zum Beispiel Passivität immer schon mal den ersten Schritt finde, nicht mehr mitzumachen oder einfach nur den Status quo zu erfüllen und mehr nicht. Dass dieses Minderwerden des Denkens nur passieren kann, indem sozusagen die Regel des Universitären, also es muss etwas passieren, was die Universität zu einem anderen Ort machen müsste, oder es wird gar nicht mehr in der Universität stattfinden, weil die Universität eine Exzellenz oder eine also in diesen beiden Polen der einfach Professionalisierung von Ausbildung auf mittlerem Niveau oder aber Exzellenzausschuss. Und ich habe aus dem Lehrkörper sowohl der Professoralen als auch des Mittelbaus wenig Widerstand oder Dings dagegen gehört. Also ich meine, das ging ja eigentlich durch wie Butter, der gesamte Transformationsprozess der letzten 10 Jahre.
Aber die Frage ist ja, warum? Also das mit dem kulturkritischen Gestus, ich finde den jetzt auch als Dauergestus überhaupt nicht interessant. Es war jetzt auch willkürlich nicht ganz willkürlich, aber erstmal ein Einstiegsbeispiel. Ich finde auch nicht, dass man diese bildungsbürgerlichen Normen wieder etablieren sollte. Ich finde aber, dass es schon Zeit ist, da einen Gegenpunkt zu setzen. Was mit dem Links und dem Rechts problematisch ist in Auseinandersetzung mit der Bildung ist die typische linke Tradition der Belehrung, weil man natürlich das bessere Leben tatsächlich kennt. Die ist in der Pädagogik natürlich auch wirklich ein Stück weit gescheitert. Also Bildung als überhaupt Dinge wieder geschehen lassen und Räume eröffnen, das steht überhaupt nicht in dieser linken Beschulungstradition, die überhaupt doch auch und wahrscheinlich dann ganz massiv mal umgedacht werden müsste. Wer das machen soll innerhalb der Erziehungswissenschaft, da fällt mir eigentlich niemand ein, weil es gibt keine kritische Pädagogik mehr seit Anfang der 90er Jahre. Also das war ja mal der dritte, neben der geisteswissenschaftlichen und der empirischen, die dritte Säule, und die ist faktisch nicht mehr besetzt. Die gibt es an Universitäten nicht mehr. Also das ist auch so ein Problem der Institution. Das dritte schließt sich mit der Passivität, würde ich sagen, das müsste man mal genauer untersuchen, ob das jetzt tatsächlich bei Deleuze, ob die da jetzt sitzen und eigentlich nur eine nicht artikulierte Bartleby-Figur mit so I would prefer not to als Widerstand inszenieren.
Auf der Ebene von Passivität, ich meine, das ist doch ein praktisches Moment oder so, dass du, wenn diese Situation so wird, wie sie jetzt wird, aber auch ja, so kannst du genau letztens vor 30 Jahren machen, du hörst zum Beispiel einfach nicht zu und gönnst dir eine Pause oder ja, machst Passivität.
Aber das war tatsächlich nicht der Punkt. Der Punkt in dem Vortrag war, dass das nicht Passivität ist, sondern es war ja die Stiegler-These der Hyperaktivität. Also es wird stattdessen eben was anderes gemacht. Es ist nicht mal die Unterbrechung. Also das ist tatsächlich, glaube ich, nochmal ein Unterschied. Und an der Beobachtung würde ich dann auch festhalten. Also es ist nicht Passivität, sondern, also wenn Stiegler da recht hat, ist es eher was, dass es eingesetzt wird durch, ich muss was anderes tun. Und nicht nichts tun. Aber
also wir sind sehr weit fortgeschritten mit der Zeit. Ich würde jetzt sagen, eine kurze Meldung noch, und dann haben wir eh schon eine begrenzte Pause von höchstens 7 Minuten.
Höchstens. Okay, es ist auch eher jetzt eine Nachfrage nochmal, diese Frage hat sich auch verstärkt jetzt während der Diskussion, und zwar sind ja jetzt mehrere Begriffe eben kursiert, unter anderem der Begriff des Wissens, der Begriff der Information, und er wurde auch ab und an genannt. Und ich glaube, das ist der utopischste Begriff, auch unter heutigen Bedingungen noch, nämlich der des Denkens. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, Olaf, war ja dein Argument mit Deleuze, dass es, also dass genau der Vollzug des Denkens oder die Orientierung an einem Denken sozusagen die Fluchtlinie wäre zwischen einem enzyklopädischen Wissen oder der Wissensvermittlung, Neudeutsch Content-Orientierung, oder eben der Professionalisierung in Form sozusagen vermittelter Information, oder man könnte auch sagen sozusagen eine Deformation professionelle. Also es geht eher sozusagen um einen Vollzug des Denkens, auf das sich Deleuze Utopie richtet. Es ist eben, also ich glaube, man verfehlt seinen Gedanken, wenn man fragt nach jetzt dem richtigen Content oder was zu sagen wäre, sondern es geht vielleicht eher um sozusagen, das ist ja auch eine Art Erinnerung an das, was Universitäten mal sein wollten, nämlich also sozusagen bei die Möglichkeit zu geben, sich in ein Denken einzuüben oder bei unterschiedlichem Denken dabei zu sein und sich davon in Bewegung versetzen zu lassen. Habe ich dich da richtig verstanden?
Also, ja, sage ich jetzt mal einfach ja. Und da könnte man jetzt als ganz kurzes Schlusswort vielleicht sagen, das ist vielleicht tatsächlich, wenn man dahin zurückkommt, dann könnte man sagen, das würde natürlich jetzt auch gegen Hegel ein unlauterer Fußtritt zu sagen, der hat da nicht gedacht. Das ist ja eine große Denkbewegung, die aber in Gedachtes überführt wird, was dann reproduzierbar ist. Und das ist die Verweigerung der Reproduktion. Also das Denken im Denken halten und Information wäre dann nochmal was anderes. Also das ist dann tatsächlich ja der Absturz, also weit unterhalb dessen, was Hegel gemacht hat. Und da passen diese drei spinozistischen Schritte natürlich schon. Also man kann auf der ersten Ebene bleiben, also die erste Erkenntnisgattung, die der Meinung. Dann kommt die zweite, das ist das Denken in Allgemeinbegriffen. Da ist man dann bei Kant bis hin zu Hegel. Und dann gibt es eben noch die Intuition. Und da müsste man mal ausbuchstabieren, was das denn im Bildungszusammenhang heißen soll. Und das wäre wahrscheinlich tatsächlich ein Denken, das nicht zu Ende kommt. Und wir müssen natürlich in Qualifikationsprozessen ja immer zu Ende kommen. Das ist ja...
Ja, das ist das Schlusswort.
Ja, jetzt sind wir am Ende. Dankeschön.